Diese Folge wird präsentiert von der Emsland GmbH. Das passt richtig gut, denn unser heutiger Gast hat einige Angebote der Emsland GmbH wahrgenommen und davon profitiert. So langsam kommen auch die ersten Seminartermine für September rein. Ein Blick auf emslandgmbh.de lohnt sich also. Dort findet ihr natürlich auch weiterhin alle wichtigen Infos zu Förderungen und Co. emslandgmbh.de, go for it. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Raufaufenduett, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete.
Liebe Hörer da draußen, in dieser Folge treffen zwei Welten aufeinander. Das ist aber eigentlich ganz gut, weil die eigentlich ein bisschen ulkigen, spaßigen, auch manchmal frechen Rabauken treffen heute auf ein Thema, was eigentlich super ernst ist, super konservativ, so denken wir noch im Landkreis. Das Thema Tod und das Thema Bestattungen. Und wir haben eine junge Dame hier sitzen. Die Geschichte ist von Anfang an erstmal schon so krass, dass wir den Hut und unsere Cappies verneigen müssen davor. Das ist sehr schön. Und wir werden heute die nötige Ernsthaftigkeit reinbringen, aber auch die nötige Lockerheit, um so ein Thema auch mal frech zu betrachten, ja, und auch die Fragen zu stellen, die euch da draußen brennend interessieren. Und wir dürfen vorstellen, Lena Laik, ich muss jetzt mal gucken, du warst 24, als du es übernommen hast, und bist jetzt?
27.
Und zweifache Mutter?
Ja.
Geil.
Mhm.
Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke. Hallo.
Das ist eine Leistung, die viele andere auch geschafft haben, aber es geht eigentlich darum, dass du mit 24 Jahren einen Betrieb übernommen hast, und wir müssen diese Story direkt am Anfang klassischerweise erzählen.
Ja, du musst auch erstmal sagen, was für ein Betrieb.
Ja, genau, das wollte ich jetzt erzählen, weil das unheimlich wichtig ist, um zu verstehen, mit was für einer Begeisterung du nachher uns auch diese Sachen erzählen wirst, weil, das müsst ihr auch da draußen wissen, wir haben gerade schon eine kleine Führung bekommen, wenn man Lena zuhört, dann weiß man, okay, das ist eine Passion, die sie in sich trägt, und warum eben Bestattung und diese ganze Branche eben auch so, warum man das so passioniert machen kann, das wollen wir heute wissen. Also, du hast ein Bestattungsunternehmen übernommen, das Bestattungshaus Efken in Meppen, und hast davor schon Berührungspunkte gehabt. Magst du uns einmal abholen? Wie ist das gelaufen damals?
Also tatsächlich war ich immer eher Crossing Jordan-Fan, ne? Kennt ihr vielleicht, mittwochsabends, und wollte immer in die Rechtsmedizin. War ich 16 Jahre alt war ich, und da ist man natürlich noch eindeutig zu jung, um da irgendwie praktikumstechnisch ranzukommen, und dann wurde mir empfohlen, geh doch mal zum Bestatter. Geht ja grundsätzlich erstmal nur darum, ob ich mit Verstorbenen arbeiten kann, ob ich es haben kann. Und so bin ich hier gelandet. Schulpraktikum 2 Wochen mit 16 und habe gleich gedacht, Mensch, irgendwie passt auch, ne? Fand ich ganz cool tatsächlich. Und
wenn man das jetzt so hört, dann denkt man, du trägst so schwarze Klamotten nur und lange
bisschen
schwarze Rufti, Haare.
So ein bisschen wie Dr. Mark Benecke oder
ja, so. Ja, genau, das ist irgendwie so, aber ist nicht so. Ist gar nicht so.
Ist nicht so, ne? Nee, ja, danke.
Ist überhaupt nicht so.
Genau, nein, das ist es auch eigentlich gar nicht. Also das ist auch nicht der typische Bestatter, aber gut, wie stellt man sich den vor? Ne? Das
ja,
ist
Moment,
auch so
da Frage. Kommen wir gleich noch hin. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung.
Okay, und so bin ich tatsächlich ein bisschen in dieses Thema Bestattung reingerutscht eher durch diese Empfehlung, und gefiel mir gut, habe dann meine Schule erstmal zu Ende gemacht und bin mit 17 wieder hierhin zurück. Habe ein 10-Monats-Praktikum gemacht, um mir sicher zu sein, dass ich es kann und auch will. Das ist mein Beruf ist, und dann habe ich mit 18 die Ausbildung gestartet. 3 Jahre.
Hast du die Ausbildung hier gemacht? Oder?
Ja. Also ich habe tatsächlich von Anfang an immer hier in diesem Betrieb gearbeitet, und bin dann dabei geblieben, wie man sieht.
Wie kam es, dass du dann gesagt hast, jetzt übernehme ich den Laden?
Also warst du die beste Azubine im ganzen Emsland, und dann konnte er gar nicht, als dir das Ding zu übergeben?
Ungefähr, nein. Nein, überhaupt nicht. Also für mich war schon früh klar, dass ich immer so ein bisschen mein eigenes Ding mache. Ich wollte immer selbstständig werden, das wohl. Habe aber wirklich nie damit gerechnet, dass es dann letztendlich auch hier soweit ist. Ne? Innerhalb der Ausbildung, so auf Halbzeit, würde ich mal sagen, hat sich rauskristallisiert, dass Herr Efken irgendwann zeitnah aufhören wird. Und man hat mal drüber gesprochen, Mensch, könntest du dir das nicht so vorstellen? Und klar, konnte ich, fand ich gut.
Aber da warst du 19.
Ja, genau.
Ja, und vor allem, es sind ja auch noch andere Leute, die arbeiten. Also
ja,
das ist
das
ja
stimmt.
Nicht so, dass du die Einzige bist, die...
Das stimmt, es war tatsächlich aber zu diesem Zeitpunkt auch noch eher Familienbetrieb. Also es war viel familienlastig, würde ich es fast sagen. Und diejenigen waren wirklich auch schon in einem Alter, wo man, glaube ich, eine Selbstständigkeit nicht unbedingt nochmal so jetzt eingehen würde. Und das hat dann einfach irgendwie gepasst. Ne? Und ich war halt auch immer eher so ein bisschen Ziehtochter. Ich komme eigentlich aus der Grafschaft, aus Neuenhaus gebürtig tatsächlich und bin ja mit 17 dann auch hierher gezogen. Und
alles richtig gemacht.
Und von daher waren das einfach immer eher so mein Elternersatz hier bei den beiden. Und deswegen haben auch viele am Anfang gedacht, ich bin irgendwie Tochter oder so von Franz und Irmgard.
Die kleine FG, hallo.
Genau, so ungefähr. Was ich dann erstmal klarstellen musste, dass es das nicht ist.
Ja. Ja. Und wie ist das? Also du bist direkt von der Ausbildung dann rüber oder was lag noch dazwischen?
Nach der Ausbildung habe ich Ausbilderschein gemacht, dass ich irgendwann noch ausbilden kann. Das war mir immer wichtig. Mhm. Und dann war ich ein halbes Jahr in Elternzeit. Dann ist mein erster Sohn geboren. Genau. Ist
jetzt mit? Wie alt warst du da?
Mit 23. Genau, mit 23, ja. Und genau.
Und ich dachte echt, ich bin schnell so.
Aber du hast aber noch keine Kinder, ne?
Nee.
Und nicht von denen du weißt.
Ja.
Und also du meinst, mit dem Gründen warst du schnell.
Ja, mit dem, ich dachte, genau, aber ja. Du hast so die klassische Powerfrau-Nummer hingelegt.
Wie alt warst du beim zur Diagnostik?
24.
24 auch, ja.
Aber da hatte ich noch kein Kind.
Ja.
Mhm.
Genau.
Und ich wage zu behaupten, du warst auch ein bisschen verpeilter.
Ja.
Also positiv, safe. Aber gemeint. Okay. Ja. Und nimm uns mal mit in diesen Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, dass du das übernimmst. Was waren deine Gefühle?
Also es hat sich über eine längere Zeit so ein bisschen ja herauskristallisiert, dass es dann auch letztendlich wirklich ich sein sollte, die das dann hier übernimmt. Dann waren natürlich wahnsinnig viele Gespräche auch erst einmal. Und als dann so der Punkt war, wo ich wirklich so gesagt habe, ja, cool, ne? Das ist dann so 1.1.2018, dann ist es meins. Das war schon irgendwie cool, ne? Also ich habe da wirklich nicht viel Angst vor gehabt. Also
ich wollte gerade sagen, ich vertrete ja die These, ja, dass du dich nur selbstständig machst, wenn du genug Naivität in dir hast, ja, zu sagen, ey, es ist einfach geil. So. Es ist nur geil. Es gibt nichts Schlechtes daran. Es ist einfach nur geil, das zu machen.
Aber trotzdem muss doch irgendwann der Punkt kommen, wo du realisierst und dann musst du ja.
Ja, aber dann ist das Thema ja schon durch.
Okay, ja, dann ist es auch zu spät. Naja, ja, gut, was ich nicht ändern kann, das ist dann.
Genau, ja, ist echt so, ne? Also dann war es ja auch irgendwie schon gefallen, die Entscheidung. Und ich habe für mich festgesetzt, ich mache das. Ich will das und war ja letztendlich auch vorher schon immer mein Traum. Habe halt nur nie damit gerechnet oder mir war es egal, ob es hier ist oder sonst wo oder ob ich es alleine mache oder noch mit wem. Und das hat dann einfach gepasst hier. Ne? Es hat sich gut angefühlt und dann habe ich so ein bisschen in den Moment hineingelebt, um ehrlich zu sein.
Deine Kundschaft ist ja auch einfach überall.
Ja. Und sie ist ja da, also immer.
Ja,
so,
immer.
So der platteste Spruch, ne? Gestorben wird immer, genau. Klar.
Ja.
Aber das ist dann so dieser Moment, wo du dann realisierst, okay, vorher hast du Aufgaben hier erfüllt, etc., aber wahrscheinlich nicht alles gemacht. So, dann kam wahrscheinlich, ach ja, ich muss ja irgendwie auch die Buchhaltung mal im Auge behalten, die Finanzen. Ja. Wie ist man eigentlich eine Führungskraft? Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, waren es 12 Angestellte, die hier waren. Und dann kommt halt eine 24-Jährige, und ich sage das jetzt bewusst so, 24-jährige Frau, also als Führungsperson, das war ein paar Jahre, da gab es die Diskussion noch nicht so. Und da war vielleicht der eine oder andere, der gesagt hat, Moment mal, eine Frau ist jetzt mein Chef oder so. Also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Was hast du gemacht? Hast du dann einfach jedes Lehrbuch gekauft, YouTube-Tutorials geguckt ohne Ende und hast dich versucht, darauf vorzubereiten? Oder bist du einfach so von wegen
YouTube-Tutorials? Das ist in der Situation der wichtige Punkt. Ich habe jede Menge YouTube-Tutorials geguckt,
also überhaupt
wie man als Frau führt. So, das ist,
die gab es wahrscheinlich noch nicht. Aber so Buchhaltung für Dummies, kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand drüber gesprochen hat.
Ja, garantiert.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich bin da echt so ein bisschen reingestolpert, um ehrlich zu sein. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, okay, wie finden die anderen das? Letztendlich wirklich von der Praktikantin zur Chefin. Ich habe das Team ja wirklich komplett übernommen, was mir auch wichtig war. Ist ein gutes Team und darauf wollte ich natürlich bauen. Und so hat es halt auch echt einfach gut geklappt. Ne? Konnten alle gut annehmen. Die Rollen wurden tatsächlich neu gemischt, aber das hat gut funktioniert. Und ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Ich glaube, dass ich immer noch gut ich selbst geblieben bin und habe das umgesetzt, was mir immer wichtig war. Ja, und das hat funktioniert. Alle anderen kannten mich ja auch schon lange, ne, haben mich ja praktisch mit aufwachsen sehen hier und von daher konnten die das ziemlich gut annehmen.
Ich fände es super, wenn du ein Buch schreiben würdest für die ganzen Schüler in den Abschlussklassen, vom Praktikantin zum Chef.
Ja. Das ist ein super Buchtitel. Und dann aber auf jeden Fall das Business noch mit reinbringen, das ist so geil, von wegen.
Ja.
Ja. Chef oder
Chef? Wie beerdige ich meinen Chef?
So, das ist die angesprochene Albernheit, die wir aber auch reinbringen müssen. Okay, ich möchte an dieser Stelle das erste Vorurteil abbauen oder vielleicht auch bestätigt haben. Wir sind hier gerade reingekommen und haben an der Wand die Angestellten gesehen und alle waren dunkel gekleidet. So, ist das, mein Vorurteil im Kopf ist, alle, die im Bestattungskosmos arbeiten, sind super ernst und immer schwarz angezogen.
Nee, also ich würde echt sagen, ich habe ja 3 Jahre die Ausbildung gemacht und habe ja viele Leute dadurch auch kennengelernt, dass fast jeder Bestatter echt einen super Humor hat, einen schwarzen Humor.
Ich würde gerade sagen, die haben doch bestimmt alle einen,
den muss man haben.
So wie Krankenschwestern, die haben alle schwarzen Humor, alle, die irgendwie mit Tod und sonst was, alle schwarzen Humor.
Aber ja, muss man haben, muss man mitbringen. Ja. Klar, wir müssen in den Momenten, die wichtig sind, ernst sein und vor allem auch seriös und kompetent. Und das ist auch unsere Aufgabe und das wissen wir auch alle. Und ich glaube, das machen wir auch wirklich gut. Und das wollen wir vor allem auch. Da muss man ja auch hinterstehen und das soll auch ehrlich sein. Das ist kein Geschauspieler von uns, sondern das sind wir. Aber sind wir natürlich auch trotzdem die Lebemänner, die Humorvollen, die Lustigen. Und das ist eben auch wichtig, bei dem ganzen Ernst der Sache trotzdem natürlich sein eigenes Leben nicht zu vergessen. Wir sehen jeden Tag, welche Schicksalsschläge es gibt, wie schnell es tatsächlich einfach vorbei sein kann, was man einfach eventuell auch verpassen kann. Und dementsprechend leben wir auch einfach. Ne? Und glaube, schätzen das Leben einfach nochmal mehr als jeder andere vielleicht.
Ich war neulich im Krankenhaus und
wir schätzen das Leben wie ihr. Ja, ich war neulich im Krankenhaus. Grippe gehabt, ne? Grippe.
Und ich musste ins MRT und MRT ist jetzt nicht mein Lieblingsplatz. Also ich habe jetzt keine Platzangst oder so, aber ich muss da jetzt nicht tagtäglich rein. So, aber die Krankenschwester kam rein. Ach, Herr Müller, MRT oder was? Passen Sie mal auf. Das stampft ja immer so ein bisschen, ne? Die Geräusche und so. Das hört sich an wie das Song von Trio. Lass mich rein, lass mich raus. Und achten Sie da mal drauf. Neue Deutsche Welle. Kennen Sie sich doch bestimmt noch ein bisschen mit aus. Ich so, okay, Spotify an und habe schnell diesen Song gehört. Original, ich habe mich einfach irgendwie. Das fand ich gut, eine gute Ansage. Hast du schon mal irgendwie gemerkt, dass du mit deiner Art irgendwie angeeckt bist? Oder hast du auch schon mal, kamen Leute damit nicht klar? Oder hast du irgendwie gemerkt, von wegen so, boah, da komme ich jetzt irgendwie nicht auf eine Ebene?
Ja. Ja, muss ich ehrlich sagen, ist so. Ich kann nicht jedem gefallen, ist Fakt. Und deswegen ist unser Team groß mittlerweile, jung. Aber ich glaube, wir vertreten alles, was irgendwie an Eventualität hier auftreffen könnte. Und wenn man wirklich mit einer Familie nach dem Erstgespräch nicht warm wird und man merkt irgendwie, ich komme nicht an, das Eis bricht nicht richtig, dann ist das kein Problem. Dann switchen wir ziemlich geschickt einfach um, weil ich bin dann zufällig beim nächsten Termin nicht da. Meine Kollegin übernimmt. Ja, muss man ja auch mal einfach so sagen, es ist letztendlich so. Und ich glaube, das ist in jedem Berufsfeld so. Wenn der Autoverkäufer merkt, okay, nee, irgendwie bei dem komme ich nicht so an, ne, klappt nicht so, ja, dann schickt er halt die nette Blondine zum Beispiel. So. Ne, vielleicht klappt das dann besser. So ist das hier natürlich auch, weil letztendlich ist die Familie wichtig und die muss sich wohlfühlen und wenn sie das bei mir einfach nicht kann, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich und dann gebe ich das einfach an eine Kollegin ab, wo ich meine, das könnte vielleicht besser passen.
Ja.
Und in den meisten Fällen, was natürlich zum Glück noch nicht oft vorgekommen ist, hat das dann auch wirklich so geklappt.
Ja. Also es ist Zeug ja von Größe und Reife, von beiden Seiten, wenn man halt irgendwie zugeben kann, okay, hört mal zu, meine Kollegin ist vielleicht der bessere Ansprechpartner oder so oder ihr macht das halt geschickt oder so. Aber wenn man von der anderen Seite auch ganz offen sagen kann, haben Sie die Kollegin, die da war, irgendwie hat die, die nicht mal zum nächsten Termin kommen? Genau. Das find ich gut.
Ja, und das ist hier auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, das versuchen wir auch rüberzubringen, dass man hier wirklich seine Meinung auch sagen darf, weil das eben auch wichtig ist, gerade in dem Thema, in dem wir uns hier befinden, muss man offen und ehrlich Fragen stellen, so wie ihr das heute macht.
Man hat halt, glaube ich, ähnlich wie beim ersten Eindruck auch nur eine Chance beim letzten Eindruck.
Ja,
so. Und den will man halt vernünftig rüberbringen.
So. Absolut, absolut. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Podcast mal meine Frau gefragt, Freunde gefragt und heute auch zwei Arbeitskollegen. Habt ihr euch schon mal Gedanken über den Tod gemacht? Bestattung, wie wollt ihr bestattet werden? Und die Reaktionen waren ziemlich unterschiedlich. Ich habe mit meiner Frau da schon drüber geredet, weil wir irgendwie beide klar haben wollten, wo die Reise hingehen soll. Wir stellen uns das irgendwie so vor, also ich bin Typ Urne und gerne unter einem Baum, also irgendein freies...
Typ Urne, das darf man gar nicht. Darf man das? Nee.
Was denn?
Einfach jemanden irgendwo unterm Baum?
Es gibt ja schon Friedhöfe, die Baumbestattung anbieten, ne?
Genau.
Aber du darfst jetzt nicht in deinem Garten unterm Baum.
Nein, das geht hier tatsächlich nicht.
Weil es ist schwer zu verkaufen, wenn die wissen, der Müller liegt da hinten noch irgendwo drin.
Wir hoffen, dass Peto dann nicht mehr ist, aber wenn, dann buddelt er dich aus.
Ja, genau. Ich hol die doch mal einmal. Oh, super trauriger Gedanke. Aber gut, und ein Arbeitskollege sagte, okay, ich habe ein bisschen ältere Eltern und ich musste diese Gespräche einmal abbrechen, weil wir irgendwie nicht weitergekommen sind und das auch irgendein Thema war, das was nachher irgendwo, wir hatten da keine Lust mehr drauf. Und eine andere Kollegin sagte dann, ja, ich habe eine super Vorstellung, ich möchte auf jeden Fall einen Sarg haben, weil ich will noch nicht einfach verbrannt werden zum Beispiel. Da habe ich gesagt, so ja, aber ich will ja auch nicht im Boden verrotten. Ah ja, stimmt so. Scheiße, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. So. Und die ist halt sehr früh durch den Tod ihres Vaters in Berührung damit gekommen und sagte, das war halt so der erste Punkt. Und seitdem bastelt sie an ihren Vorstellungen rum. Und ich möchte gerne heute in diesem Podcast ein bisschen so gucken, wie hat sich denn diese ganze Bestattungsbranche verändert und wo liegen wir da im Emsland? Ich kann mir, oder wir haben uns vorgestellt, dass das noch sehr, sehr konservativ ist hier, wie viele andere Sachen. Und deswegen fangen wir mal mit der Urne an. Ist das so ein Trend, der immer mehr Richtung Urne geht?
Ja.
Oder gibt es ein anderes Lieblingsbestattungs- oder eine Lieblingsbestattungsform, die noch viel größer ist?
Nee. Also es ist klar, wir sind hier schon noch sehr ländlich, das ist auch so und das merkt man auch. Gerade wenn wir so in Dorfrichtung gehen, ist schon noch die Erdbestattung, also die Sargbestattung im Vordergrund. Aber auch da wird es immer mehr zur Urne. Ist einfach so, ne?
Glaubst du, dass die Entwicklung auch extrem kostengetrieben ist?
Ja, total. Ist es.
Also, dass dann gesagt wird, ja, Oma, die war halt immer so konservativ und wird halt auf dem Friedhof. Aber die wollte ja nur auf dem Friedhof. Dann kann die auch eine Urne, die preislich vielleicht ein Viertel davon kostet, was es.
Ja, genau. Also es ist schon, der Kostenpunkt ist wichtig, ist aber auch einfach die Pflege. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellt, ein Erdgrab ist halt echt schon eine gewisse Größe und das zu pflegen bei dem Sommer, den wir mittlerweile haben, da kann man halt auch nicht fünfmal am Tag hinrennen und Blumen gießen oder eben auch, viele wissen gar nicht, wo bleiben meine Kinder, wenn die irgendwo nach Hamburg oder so ziehen, können die auch nicht dreimal am Tag hierhin kommen zum Blumen gießen und dafür 400 Kilometer fahren. Na, das geht natürlich nicht und keiner will eine Last sein, darum geht es eigentlich immer. Das steht im Vordergrund, ne? Keiner will eine Last sein, will keine Aufgaben übernehmen müssen, die aufgezwungen sind und natürlich auch der Kostenpunkt. Ja, klar, das ist einfach so.
Ja, du hast auch Gegenfrage,
aber gibt es auch Leute, die sagen von wegen so, nee, ich erwarte von denen, dass sie genau das machen und deswegen mache ich das genauso, dass ich ein Grab habe, das ist super aufwendig, damit die.
Boah, ich könnte mir so vorstellen, dass meine Mutter das machen würde. Wirklich.
Gibt's die auch?
Ja, also Thema Vorsorge wird immer mehr, was auch gut so ist. Das heißt, die Leute kommen wirklich zu Lebzeiten hierhin und regeln ihre eigene Beerdigung. Also das kann natürlich erstmal vom groben Grundgerüst ausgehen, aber natürlich auch echt bis ins Detail, also sprich Blumen, Traueranzeige, welche Musik soll gespielt werden und. Das wird immer mehr, ja, aber auch da ist immer noch so der Gedanke eher, ich will nicht eine Last werden, ich will das hier ja regeln, damit die anderen nicht entscheiden müssen und eben auch, dass es kostentechnisch abgedeckt ist, ne? Das ist vielen natürlich wichtig, ja, und von daher wird es auch immer mehr ein Thema, ja.
Ja, es ist ja auch logistisch in der Urne viel einfacher, auch in Großstädten und so, wo halt eigentlich Friedhöfe, ich meine, was für einen Wert hat ein Friedhof in einer Stadt wie Hamburg?
Ja.
So, und da ist natürlich immer irgendwie Platz sparen, viele Leute müssen da untergebracht werden. Das ist ohne natürlich die optimale Lösung eigentlich. Ja.
Das Problem haben wir hier tatsächlich im Meppen nicht. Also die Friedhöfe haben wirklich genügend Platz.
Hier sind ordentlich Hektars.
eben weil der Trend mehr zu Urne geht und die großen Flächen der Erdbestattung jetzt frei werden. Das ist einfach so, man sieht es. Aber trotzdem brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Aber trotzdem ist einfach eine Urnenbestattung für viele doch auch ansprechend. Für viele hat es auch ein bisschen was mit Reinheit zu tun. Du hattest vorhin gesagt, ja, ne, ich will auch nicht in der Erde liegen und verrotten oder vor mich hinrotten.
Ja, das ist so mein Gedanke. Ne?
Genau, den Gedanken haben ja auch tatsächlich viele.
Andi, du würdest verbrannt werden wollen?
Unbedingt.
Echt? Also ich setze ja auf die Zukunft und wenn man irgendwann klonen kann, möchte ich ja, dass noch irgendwo DNA von mir rumliegt.
Ey, Stand jetzt, ne? Also das finde ich aber auch eine gute Idee. Also lass uns in...
Da muss nur irgendjemand auf die Idee kommen.
Mindestens 50 Jahre drüber reden, dann machen wir vielleicht noch...
Dann entscheidet man sich doch noch um.
Ja, vielleicht. Aber momentan ist es so. Ganz kurz, wo hört deine Arbeit auf und fängt die Arbeit vielleicht vom Steinmetz oder vom Blumengeschäft an, die nachher vielleicht auch eine Grabpflege übernehmen oder so? Ist das genau mit Absetzen des Sarges oder so? Seid ihr raus?
Nein. Oder ist schon...
mit der anschließenden Trauerfeier vielleicht noch?
Genau, ne? Also Beerdigung ist schon so ein springender Punkt, wo wir uns erstmal zurückziehen dann danach. Ne? Dann lassen wir erst wirklich so ein, zwei Wochen nochmal ins Land ziehen. Dann haben wir nochmal ein Abschlussgespräch, was wir anbieten. Klar, gekoppelt mit Rechnungsübergabe. Und dann wird einfach nochmal darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten hat man, was passt vielleicht noch zur Familie. Ne? Wir haben viele Trauergruppen zum Beispiel, die hier in Meppen und im Umkreis angeboten werden oder wohin mit den Kindern, ne? Was kann man da noch Schönes machen. Und letztendlich sind wir immer Ansprechpartner, also uns rufen die Leute auch nach ein, zwei Jahren noch an. Wir werden eigentlich dann nochmal Thema, wenn 6-Wochen-Messe, also Danksagung, nochmal aufläuft. Dann verschicken wir nochmal die Karten oder erstellen eine Zeitungsanzeige und zur Jahresmesse tatsächlich kommen viele nochmal und dann merkt man, wie schnell so ein Jahr um ist. Ja, aber wir sind immer Ansprechpartner, können immer angesprochen werden, aber es ist schon so, Punkt Beerdigung ist auch für uns Berater, die Beerdigung ja begleiten, auch schon so ein Punkt, wo wir sagen, und jetzt ist es abgeschlossen.
Ja. Wenn ich so 6-Wochen-Messe höre und so, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, den ich auf der Liste habe, und zwar Kirchenaustritte werden immer krasser, ja, die verlieren immer mehr, ja, sag mal, Mitglieder. weiß ich gar nicht.
Ja. Ja.
Zahlende Mitglieder.
Zahlende Mitglieder im Fitnessstudio quasi.
Ja, und auch bei mir muss ich sagen, ich habe eine standesamtliche Heirat und dann halt noch eine freie Trauung, also kirchlich, das ist halt nicht irgendwie, das ist nicht, das wollte ich nicht. Mhm. Und genauso sieht es eigentlich auch mit der Bestattung aus. Also das möchte ich auch irgendwo frei gestalten können. Ist das ein Trend, der, also bin ich da trendmäßig, bin ich da im Trend? Also ich kann mir vorstellen, dass die halt auch die kirchlichen Bestattungen extrem zurückgehen. Das will ich damit fragen.
Ich möchte gerne im Hawaii-Hemd begraben werden, weil das ist gerade Trend.
Also Punkte Kirche ist so, Kirche an sich, viele verlieren den Bezug zu diesem Raum, so muss man es ja auch sagen. Man glaubt ja trotzdem noch irgendwie an irgendetwas und viele brauchen einfach den Raum der Kirche nicht mehr. Es ist schon noch so, dass der kirchliche Beistand gerade im Thema Tod für viele wieder wichtig wird. Viele dann auch eigentlich wieder merken, okay, das ist doch noch ein gewisser Halt, den man auch hat, was ich selbst tatsächlich auch glaube. Solange man an irgendetwas glaubt, hat man einfach noch einen gewissen Halt, weil wenn man an nichts glaubt, dann ist es ja auch so ein bisschen ins Leere fallen und das will, glaube ich, auch keiner.
Genau, ich glaube, jeder glaubt daran, dass irgendwas danach kommt.
Genau.
Nur was ist halt unterschiedlich.
Genau.
Ja gut, aber es gibt halt auch welche, die sehen das ein bisschen wissenschaftlicher, technischer, wie auch immer. So, ja. Die sagen von wegen, okay, danach ist gar nichts mehr.
Genau.
Ich persönlich glaube an den Zufall. Mhm. So, den finde ich großartig. Der kann halt super traurig sein, aber auch super schön.
Mhm.
Und vielleicht ist da noch ein bisschen was anderes, keine Ahnung, muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Aber ist das denn tendenziell so, dass viele sagen von wegen, okay, Kirche muss da keine Rolle mehr spielen?
Nein, es ist noch nicht viel so. Okay. Also klar, Trauerredner, also sprich weltlich, wird immer mehr. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, wir sind jetzt schon bei 50-50 oder so. Also das in keinem Fall. Wir sind mit Sicherheit noch bei 80-20%, 80% Kirche.
Meinst du, das liegt eher auch am Landkreis, an der Gegend? Oder hast du irgendwie vielleicht aus anderen Städten gehört, aus anderen Kreisen, dass das da echt anders ist?
Ist schon noch, ist Landkreissache, Umgebungssache, muss man auch tatsächlich sagen. Es wird schon noch viel darauf geachtet, okay, was könnten die anderen sagen? Was ist den anderen wichtig? Ja, ne? Jemand in unserer Generation würde für seine Eltern anders entscheiden, aber wenn jetzt die Geschwister oder Oma und Opa noch leben, dann sagt man, oh, aber meiner Oma wäre das wichtig, dass meine Mama eine Messe bekommt. Ne? Und dann entscheidet man halt auch mal schnell so.
Viele sagen, sie würden eigentlich, haben sie mit Kirche nichts, mit dem Hut würden noch austreten, aber wenn ich das Oma erzählen muss, dass ich aus der Kirche austrete, das ist
ungefähr,
halt ist ein bisschen
Effekt. Ja, und man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo ich dieses Trauergespräch habe, die Angehörigen entscheiden es ja nicht für sich. Ne? Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also auch wenn ich irgendwann für meine Eltern die Beerdigung plane, plane ich sie für meine Eltern, also auch im Sinne derer. Und wenn die eben noch diesen christlichen oder kirchlichen Bezug haben, dann wäre natürlich eine Messe oder eben ein christlicher Beistand da auch angebracht, auch wenn ich es selbst vielleicht nicht so wollen würde.
Was war die skurrilste Sache, die mal irgendjemand so, ich möchte in einem Heißluftballon irgendwie verbuddelt werden, weiß ich nicht.
Oder du hast gerade erzählt im Vorgespräch, es wurde ein Jagdhorn oder ein Blashorn, Musikinstrument mit in den Sack.
Oder ein Handy, hast du auch gesagt.
Ja, Handy auch, genau.
Kippen fand ich extrem so.
Zigaretten, ist auch ein Dauerbrenner. Ich war
nochmal eine Packung mit dabei. Er hat halt gern geraucht.
Was, das sind Menthol? Nimm weg den Mist.
Ja,
Flachmann, Handy, Zigaretten, Gummibärchen ist auch so typisch. Oder nochmal ein Kamm.
Typisch?
Ne? Also viele Männer haben ja auch einen Kamm so in der Brusttasche.
Aber Gummibären sind typisch?
Ja, Gummibärchen kriegt irgendwie jeder so mit, gefühlt. Ja.
Haribo kann neue Zielgruppen erschließen.
Genau. Ein gutes Bier nochmal mit rein.
Ja, was war auch eigentlich die Frage? Skurril.
Ja, also gab es da mal was Skurriles?
Ach, wir haben so vieles manchmal. Man weiß das schon gar nicht mehr, kann man sich gar nicht merken. Aber wir haben, es werden wahrscheinlich viele, die diesen Podcast auch hören, weil ich da ganz oft drüber spreche, wenn wir Rundgänge oder so Vorträge halten, dann erwähne ich das immer wieder. Wir mussten tatsächlich mal auf einem Dorf ein ganzes Büro nachbauen. Derjenige wurde in einer Urne beerdigt und stand dann praktisch auf seinem eigenen Schreibtisch in der Kapelle, in der Friedhofskapelle. Wir haben das ganze Mobiliar aus dem Bürozimmer dahin getottet, das eindekoriert und aufgebaut. Das sah total super aus, das sah richtig schön aus, vor allem so im Einklang mit den Blumen und so. Also es sah einfach wohnlich aus. Aber das war schon echt etwas, wo ich gesagt habe, okay, muss ich auch nicht jeden Tag haben.
Vor allem, was ist die Message dahinter?
Ja, weiß ich auch nicht.
Er ist hat im Tode, gearbeitet, im Tode wie im Leben, er ist am Schreibtisch.
Er ist ein Macher.
Genau.
Ja, es war wirklich so. Also sein Büro war sein Leben, seine Leidenschaft. Da hat er wirklich seine Zeit drin verbracht. Und somit hat man echt gesagt, das würde nur passen, wenn er eigentlich fast in seinem eigenen Büro beerdigt wird.
Nur so kennen wir Papa.
Im Büro.
Oh, bitte. Ich erinnere mich, das hätte auch einer der vorherigen Hausbesitzer von meinem jetzigen Haus sein können. Der hat nämlich auch so einen Monster-Schreibtisch gehabt und alles verdrahtet, überall Gegensprechanlagen und Co. Das konnte der sein.
Ja.
Aber vielleicht auch nicht, weiß ich
aber
nicht.
Aber es war schön. Letztendlich war es wirklich schön. Es hat total gepasst. Und jeder, der in die Kapelle
die
gekommen
passen,
ist, genau,
ja.
Ne, hat wirklich gesagt, das war er. So war er. So kennen wir ihn. Es passt wie die Faust aufs Auge.
Ey, ja. Würdest du Sachen nicht machen? Also ich gehe mal davon aus, wenn einer ankommt und will eine super Nazi-Beerdigung haben, dann würdest du halt sagen, okay, dann müsst ihr euch leider ein anderes Haus suchen.
Wie
oder
sieht
so.
Denn eine super Nazi-Beerdigung aus?
Ja, keine Ahnung, mit ein paar Nazi-Flaggen und so weiter.
Ja,
so,
eingewickelt ne? in so eine Hakenkreuzflagge.
Ja, ist jetzt halt sehr platt, ne? Aber ich erinnere mich da an eine Folge vom Tatortreiniger. Ja? Und die war auch übrigens auch sehr witzig.
Gut. Ja,
die
ist
so,
sehr
gut. Somit kann ich vielleicht meinen Gedanken jetzt gerade auch erklären, warum ich direkt darauf komme. Aber würdest du irgendwas ablehnen oder würdest du sagen, ne?
Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht so wirklich was, aber es gibt mit Sicherheit irgendwelche Dinge, wo ich echt so sage, boah, ist schon sehr geschmacklos vielleicht auch.
Ja.
Es kommt
müssen
aber auch
Fifi
immer
mit ins Grab schmeißen, den Dackel.
Nein, aber es gibt, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Hintergrund an, finde ich. Ne? Also warum muss das so gemacht werden? Was war den Menschen wichtig oder wie kommen die Angehörigen da drauf? Ne? Es ist gar nicht mal in puncto Dekoration. Ich habe schon mal eine Familie gehabt, die wollten gerne, dass ich dem Verstorbenen die Goldzähne ziehe. Und das sind Dinge, wo ich sage, nein, das mache ich nicht. Ne? Erstens, für mich finde ich es furchtbar. Zweitens, ich darf es auch gar nicht.
Hast du da gesetzliche Sachen auch?
Ja, genau, okay. Ne, klar. Die müssten sich wirklich dann, wenn sie wollen, einen Zahnarzt suchen, der das dann auch macht. Ne? Haben sie natürlich nicht gefunden, weil ich wüsste auch keinen, der
das
macht.
Das ist
ne?
auch skurril. Ja.
Aber das ist zum Beispiel echt ein Punkt, der mir gerade so einfällt, wo ich wirklich gesagt habe, also das mache ich nicht. Mhm. Darf ich nicht und würde ich auch nicht machen, selbst wenn ich es dürfte.
Bei der Einäschung im Krematorium, was meinst du, wie viel Geld da noch zusammenkommt? Kommt.
Ja, scheiße, ja. Ja. Ja, da steckt noch ein bisschen was drin, ne?
Ja.
Okay, das ist eigentlich ganz gut zu hören, dass wir so, so vielfältig unterwegs sind, weil das ist dann das nächste, die nächste Frage. Bestattungen sind eigentlich nicht schwarz und still, sondern sind meiner Meinung nach auch irgendwie viel, also nicht laut, aber lauter geworden und vielleicht auch ein bisschen bunter.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist ja auch wichtig, wir wollen ja auch mit der Zeit mitgehen. Und alles andere wird laut und bunt und warum dann nicht Beerdigung, Trauerfeiern auch? Ne? Und deswegen ist es so wichtig, das vorab zu planen, weil viele einfach auch gewisse Vorstellungen haben oder es auch schön finden würden, wenn nicht die Standardmusik gespielt wird, sondern auch einfach mal was anderes.
Also ich weiß, in New Orleans gibt es Bestattung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber eine Art der Bestattung, wo die dann halt echt so ein Blues spielen und den durch die Straßen tragen so und
ja,
das ist halt schon ziemlich cool. Also das wäre so, wo ich denken würde, das fände ich halt auch geil. Ich krieg zwar nicht mehr mit, wenn ich dann da liege, aber ich fände es halt geil.
Dias de los Muertos.
Ja, los Muertos.
Der Toten in Mexiko. Ich finde das halt geil, so, dass man das halt irgendwie so ein bisschen lauter macht, dass man das auch irgendwie feiert. So. Also man feiert ja nicht dann irgendwie den Fakt, dass jemand gestorben ist, sondern man feiert vielleicht auch einfach die Person, das Leben drumherum etc. Das ist ja dann irgendwie... Ne?
Genau, in vielen Kreisen und Umgebungen wird sie auch Lebensfeier genannt. Ne? Die Beerdigung oder die Trauerfeier, Lebensfeier. Finde ich eigentlich auch echt schön. Setze ich hier, glaube ich, nicht ganz so schnell durch. Aber dieser Gedanke ist eigentlich das Schöne. Ne?
Weil das hatten wir ja gerade, wo wir dann auch bei euch in der Halle waren.
Checkt unsere Insta-Story, dann seht
ihr
das.
Genau, Anni hat ein paar Fotos gemacht. Es gibt so Gebäude, da gehst du rein, du hast direkt Ehrfurcht davor. Mhm. So, und es ist egal, wie die Gebäude aussehen. Es kann ein riesen Dom sein, so, wo du Ehrfurcht davor hast. Aber es kann halt auch eine Halle sein, wo du weißt, okay, hier werden jetzt gerade Leute für die Bestattung irgendwie aufbereitet und fertig gemacht. So.
Mhm.
Und da frage ich mich dann, wo kommt die Faszination her? Weil also eine Ehrfurcht hat man ja grundsätzlich schon davor und vor dem Tod so und auch vor den Toten.
Mhm.
Nur wie, also ich könnte daraus aus dieser Ehrfurcht nie eine Begeisterung in irgendeiner Form, also eine Art der Begeisterung entwickeln, weil ich einfach viel zu ehrfürchtig die ganze Zeit wäre.
Ja, ja. Aber das einfach zu sehen, man holt jemanden ab, man holt einen Verstorbenen ab, der vielleicht auch einfach in einem nicht ganz so guten Zustand ist, Pflegezustand, sehr gezeichnet von seiner Krankheit ist und wir Berater im Beratungsgespräch bekommen ein Foto, wie er zu Lebzeiten war, wie man sich an ihn erinnern möchte und dann gibt man das weiter, versorgt denjenigen, das heißt waschen, frisieren, rasieren, Wundversorgung, eventuell ein bisschen was abschminken, das macht so viel aus einfach und dann wirklich ja dieses gute Feedback von der Familie zu bekommen, Mensch, er sieht so gut aus, als wenn er schläft und man erwartet fast, dass er sich doch bewegt, weil er so gut aussieht und da einfach so diesen Dank zu sehen, diese Dankbarkeit auch, dass dieser Abschied so würdevoll und so schön eben gestaltet ist, das ist eigentlich das, was uns ja immer wieder anspornt und ja, was letztendlich das schöne Gefühl für uns ist.
Glaubst du, dass dieser schwarze Humor, den man da entwickelt, einfach auch ein Schutzmechanismus ist, um mit den Sachen umzugehen?
Auf jeden Fall, ja, ist es. Wir werden natürlich auch ganz oft gefragt, habt ihr letztendlich Angst vorm Tod oder vorm Sterben? Und ich glaube schon, dass der ein oder andere trotzdem noch seine Gedanken hat dazu. Aber es ist schon ein Schutz. Wenn ich wirklich alles mit nach Hause nehmen würde, was ich hier tagtäglich sehe, erlebe oder eben auch höre, also wir sind ja wirklich so tief drin in den Familien teilweise, das ist von Streitigkeiten, Verzweiflung, Wut, Zukunftsängste, kriegen wir wirklich alles auch einfach mit. Natürlich auch ganz viel Dankbarkeit und Liebe, aber auch einfach nicht ganz so schöne Dinge, dann würde ich selbst zerbrechen, wenn ich mir auch darüber meine Gedanken machen würde. Man kann nicht alles abschütteln, das ist einfach so, ich glaube, dann wäre ich auch kein Mensch mehr und das wäre auch nicht richtig, ist auch einfach so, ich mache mir auch über gewisse Dinge meine Gedanken, aber ich darf bei weitem nicht alles mitnehmen.
Redest du das weg?
Ja, ich rede das weg tatsächlich, Freunde, Familie, wo ich gerade so meine, derjenige ist ein guter Zuhörer in diesem Punkt. Oder dem darf ich das auch erzählen. Ne? Es gibt ja schon auch Dinge, wo ich weiß, okay, das kann ich meiner Mama gar nicht erzählen, weil die würde wahrscheinlich mehr daran zerbrechen als ich.
Ja, ne? Ist einfach so. Abladen, so ne?
Genau. Man muss drüber sprechen können und das ist auch gut, das ist auch wichtig hier. Wir sprechen viel im Team. Wie gesagt, wir sind ein super lockeres Team, junges Team, die auch mal einfach über diese Situation gut sprechen können, sich selbst Hilfestellung geben können und ich glaube, das ist auch ganz viel wert.
Hast du die Hilfe geholt, als du angefangen hast, also ganz krasser Themensprung jetzt, aber als du angefangen hast, den Laden zu übernehmen, hast du irgendwo, ich weiß nicht, vom Steuerberater bis über irgendwelche...
Sag euch YouTube-Videos. Sag's euch.
Also ich habe alles gemacht.
Irgendwelche seriösen Tutorials auf irgendwelchen seriösen Plattformen geguckt.
Nein, also ich habe echt alles mitgenommen, außer YouTube-Tutorials. Genau, also von Emsland GmbH, die Vorträge anbieten, bis hin zu Sparkasse, Steuerbanken. Banken.
Wir sind zum Glück nicht im öffentlich-rechtlichen.
Du darfst okay. alles sagen. Du kannst Sparkasse sagen oder Volksbank oder was gibt es noch? Gut. OLB, das ist egal.
Sehr schön, gut. Also bei mir war es die Sparkasse. ja, also ich habe wirklich alles mitgenommen, irgendwie an Vorträgen und Seminaren, die man irgendwie so machen kann, glaube ich. Es hat nicht immer viel gebracht, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen. Ein paar Dinge waren echt ganz gut. Ich habe da mal so einen Rhetorikkurs mitgemacht, weil ich mal Chefin sein wollte. aber letztendlich muss so jeder sein eigenes Ding irgendwie finden und man wächst da auch total mit. Ne? Wenn ich jetzt überlege, 2,5 Jahre, klar, das macht schon was mit einem. Das ist einfach so. Ne? Aber solange das immer noch in eine gute Richtung geht, glaube ich, ist das in Ordnung.
Also ich habe damals in der Schule anstatt ein halbes Jahr keinen Religionsunterricht gemacht, sondern Rhetorikunterricht. Mhm. Also Props an Michael Sänger aus Lingen. Ja, und das hat mir sehr viel gebracht.
Ja.
Also cool. Wo du gerade bei Rhetorikkurs gesagt hast, sowas finde ich mal geil.
Ja.
Na, wo du dann irgendwie so mit angezogenen Schultern irgendwie vor der Kamera stehst und auf einmal so, oh, dann ist alles los und auf einmal gehst du dann irgendwie locker und von daher.
Genau.
Seitdem mache ich nicht so, sondern. Ne?
Mache ich mir locker in die Schulter.
Genau. Okay, ich will einmal so ein bisschen, das ist jetzt, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so platte Sachen sind, aber das sind so Sachen, mit denen habe ich mich jetzt halt beschäftigt. Das nächste wäre, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Friday for Future geschwängerte Frage, aber kann man eine Bestattung klimafreundlich, klimaneutral machen? Und damit meine ich so, woher kommen deine Särge, die du so bestellst? Also ist es dann irgendwie, gibst du die Särge aus Deutschland mit vielleicht auch lokalem Bezug oder wenn jetzt jemand sagt, er will den Bambus-Sarg aus China oder so und wo du sagst, so ja, aber da ist der klimatische oder der CO2-Fußabdruck extrem groß. So. Also kann ich das, oder
du, eigentlich die Frage, was ist wichtiger? Der Wunsch des Toten oder die Klimawärme?
Ja, also da geht es auch so um Filteranlagen bei Krematorien oder um eben, wir haben darüber gesprochen, wie schnell verrottet so ein Sarg eigentlich so, ne? Mhm. 20 Jahre übrigens, ich habe aufgepasst, so im Schnitt. Also wie viel spielt auch irgendwo das Thema Klima eine Rolle?
Mhm. man muss ehrlich sein, bei den Angehörigen noch nicht so wirklich das wahnsinnige Thema. Ich glaube, gerade im Bereich Bestattung machen sich viele nicht so wirklich die Gedanken darüber. Uns letztendlich ist es wichtig. Wir arbeiten wirklich nur mit deutschen Herstellern zusammen, so wie zum Beispiel unser Sarglieferant kommt aus Glandorf, ist bei Osnabrück. Deutsches Holz, alles in eigener Produktion.
Relativ kurze Wege.
Ja, genau, kurze Wege. Ja. Und wie gesagt, bieten eigentlich just in time an, aber deshalb haben wir eben auch unsere Lagermöglichkeiten, weil wir eben sagen, nee, ihr müsst nicht wegen jedem extra fahren, sondern ne, bringt einmal etwas mehr. Wir haben alles hier vorrätig und können somit zu jeder Zeit jeden Sarg stellen. Also uns ist es wichtig und ich glaube, so sollte jeder Unternehmer eben auch denken. Aber man muss ehrlich sagen, bei den Angehörigen ist es noch nicht so der große springende Punkt.
Aber ich gehe mal davon aus, dass ja viele ältere Leute sterben, die ja in ihrem Leben auch jetzt noch nicht so die großen Klimakämpfer waren. So. Ich schätze mal, in 40, 50 Jahren
wird das komplett anders. Genau, es wird mit den nächsten Generationen einfach mehr kommen.
Weil da wird bestimmt nämlich gesagt, also Opa, der hat da extremst drauf geachtet, klimaneutral zu leben. Mhm. Da möchte ja jetzt auch klimaneutral bestattet werden.
Ja, oder halt eben die Generation, die dann dafür verantwortlich ist, die Bestattung umzusetzen quasi. Genau. Ne, dass sie halt sagen, okay, können wir so ein bisschen über CO2 reden. Ne?
Genau. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch ein guter Weg, sollte ja auch so sein. Von daher, klar, so wie du es ansprichst, Filteranlagen, Krematorien, ne? Jeder kann sich, wir arbeiten mit Osnabrück zusammen, kann sich das Krematorium in Osnabrück anschauen. Die bieten Rundgänge an, wo man wirklich auch sehen kann, ne, dass das auch wirklich sauberes, gutes Arbeiten ist und dass man da eben nicht den schwarzen Qualm aus dem Schornstein stündlich steigen sieht. Das ist es nämlich einfach eben nicht, weil auch die ihre Vorlagen oder Auflagen haben, die die einhalten müssen. Und
das war ja einer der Gründe, warum in Lingen das Krematorium
so vehement bekämpft wurde. Das ist der Satz von Bürgerinitiativen gegen Krematorien.
Ja, und da muss man auch...
Man riecht das,
der schwarze Rauch.
Und man hat auch mal Asche im Garten. So wird,
ja, und das ist es echt nicht. Ne?
Man also, hat wenn Leichen man sich die im Garten, anschaut. War, glaube ich, dann das mit dem
Wortlaut. Ja, aber so wie beim Bürgermeister.
Leichenasche.
Nein, das ist es nicht. Und zu Lingen kann man nur eins sagen, jeder will eingeäschert werden, aber keiner will ein Krematorium haben. Ist natürlich auch echt schlecht. Ne?
Ja, schwierig.
Ist einfach so. Und dann haben wir schon ein Atomkraftwerk.
Ne? Ja, und wenn du zu Hause mal nachschieben musst, ist auch doof, bis Opa weg ist.
Okay, magst du, wir hatten gerade die Möglichkeit, du hast uns ein bisschen die Särge erklärt, magst du unseren Zuhörern noch so ein bisschen mal so ein Preisgefühl geben? Also es gibt natürlich so super extra Wünsche, Schneewittchensärge mit Glasdeckel, die dann irgendwie 20.000 Euro kosten. Bestimmt. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Aber Glas geht doch gar nicht, das muss doch abbaubar sein.
Ja, genau. Muss biologisch abbaubar
sein. Dann
ist
es nur irgendein Kunstacryl,
für die Gruft vielleicht. Mhm. So, ja, ne? In der Steingruft oder so, da ist das ja anders.
Wäre okay,
so, ne?
Genau.
Gut gerettet, Anni Müller. Aber was du uns gerade erklärt hast, gibt es so die ideale Standardmarke, die relativ günstig ist und wo liegt man denn da schnell und vielleicht im Vergleich zu den Uhren?
Genau. Also es ist so, dass wir nur kurz vorweg, wir brauchen bei einer Einäschung, also bei einer Uhrenbeerdigung, trotzdem einen Sarg aus hygienischen Gründen tatsächlich und er ist Energielieferant beim Brennvorgang. Von daher muss immer ein Sarg gewählt werden, aber wir haben da natürlich Unterschiede. Heißt, ein Einäscherungssarg, der für die Verbrennung geeignet wäre, liegt bei 500 bis 650 Euro, je nachdem wie er eben auch aufgemacht ist. Wir haben komplett rohe Särge, also unbehandelter Kiefernsarg. Wir haben ihn aber auch in Honigtonfarben gebeizt zum Beispiel, das einfach ein bisschen mehr hermacht. Der rohe ist aber super gut zum Anmalen, also wir empfehlen ihn dann auch. Ne? Und dann, klar, nach oben hin gibt es erstmal kein Ende, aber bei einer Erdbestattung fangen wir hier mit einem schlichten Kiefernsarg, auch da honigtonfarben gebeizt, aber eben mit Griffen, also Beschlägen oder mal einer Verzierung, einer Schnitzerei zum Beispiel, starten wir bei 990 Euro und dann geht es wirklich so nach oben. 1300 Euro im Buchensarg, Eichesarg 1750 und es ist auch wirklich einfach wichtig, wie ist er letztendlich behandelt. Also ein hochglanzlackierter Sarg mit Klavierlack zum Beispiel, der liegt locker bei 2500 Euro. Das ist einfach so. Und dann kommt es wirklich auf die Wünsche an.
Darf man seinen eigenen Sarg bauen?
Ja, man muss natürlich gewisse Dinge einfach einhalten, wie biologisch abbaubar. Also das heißt, es dürfen keine Lacke oder Kleber benutzt werden, die eben auf chemischer Basis sind.
Ich frage aus Gründen.
Ja, aber wer prüft das denn?
Also es könnte prüfen, klar, es könnte der Friedhof zum Beispiel prüfen. Die müssen natürlich den Sarg letztendlich abnehmen, wenn er eben beerdigt wird. Okay. Ne? Und da wird schon drauf geachtet, ja, genauso wie bei den Uhren. Uhren müssen auch biologisch abbaubar sein. Auch das wird kontrolliert. Wir können keine Stahluhren zum Beispiel mehr anbieten, was früher noch möglich war. Wir haben hier wirklich alles biologisch abbaubar.
Mein Vater und mein Onkel haben nämlich einen Deal gemacht, als die, ich glaube, 20 waren oder so. Und da hat mein Onkel, mein Vater schon bereits für bezahlt in D-Mark, dass er ihm den Sarg baut.
Ja.
Und dann war irgendwann mal das Thema, darf man das überhaupt?
Ja, darf man, genau. Also ist hier...
Und er würde jetzt sagen, Mist.
Genau. Ist noch nicht oft vorgekommen. Ich glaube, ich habe tatsächlich 2 private Särge erst gehabt. Aber Uhren. Uhren werden oft selbst gemacht oder von uns wird ein Rohmaterial genommen und es wird selbst gestaltet, angemalt, bebastelt zum Beispiel. Das geht. Aber wenn man so an den typischen Tischler zum Beispiel denkt, ne, klar, dann machen die Söhne für den Papa zum Beispiel die Urne selbst.
Ja, why not, ne? Darf man alles als Urne nehmen, was abbaubar ist?
Ja, grundsätzlich ja.
Also eine Melone.
Ja, ich habe hier eine ausgehöhlte Melone.
Also die Aschekapsel sollte reinpassen. Rein. Die Aschekapsel habe ich euch vorhin gezeigt, die genau. Sollte natürlich reinpassen, weil, die, wie gesagt, wir können sagen, sie nicht öffnen.
Ist, ne?
Genau,
ne,
aber sie ich ist darf verblombt. Die Urne nicht mit nach Hause nehmen und auf den Kaminsims stellen, wie in den ganzen Filmen.
Nein, das ist hier nicht möglich. Es ist über Umwege möglich, wie zum Beispiel, wenn man sich in den Niederlanden einäschern lässt. Dann muss die Urne eine gewisse Frist einfach da stehen lassen. Es wird normale Erde mit eingemischt und dann ist es Erinnerungserde. Also man nutzt Gesetzeslücken, muss man einfach sagen. Aber wir bieten es hier nicht offiziell an.
Darf man Leute einfach so in die Natur kippen, wenn man die eingeäschert hat? Weil die
also
sagen,
Klassiker.
Nein, es gibt also Streufelder.
Am Meer möchte ich verstreut werden.
Genau, also es gibt wirklich eigentlich Streufelder, wenn man eine Ascheverstreuung möchte. Und das sind ganze gewisse Felder, meistens bei den Krematorien oder wirklich auch Friedhöfe. Man kann nicht jemanden einfach so frei mitnehmen und irgendwo auskippen.
Okay,
also wenn es keiner mitkriegt, dann machen viele das, ne, auch selber schon mitgekriegt. Ja. Diverse Storys gehört, aber es gibt, man darf es nicht offiziell.
Man darf es offiziell nicht.
Ja, so. Weil dann dieses versehentlich bei Oma in die Asche aschen mit der Zigarette und so, was man aus Filmen kennt, ist ja dann eigentlich
meine Braut, ihr Vater und ich, wo die Katze dann irgendwie drauf macht.
Ja,
noch und,
genau,
so oder irgendeiner das schmeißt das auch so gegen Wind und dann kommt die Asche. Urne, Preis?
Urnenpreis, beginnen wir hier mit der schlichten Urne bei 150 Euro und ich glaube, ich muss mir überlegen, 440 Euro ist jetzt gerade so die teuerste, die wir haben. Ist eine Moosurne, ist mit echtem Moos. Ja, okay. Ganz cool. Ja,
wir haben auch
also es ist so Baumrinde und oben drauf ist Moos, also die sieht eigentlich ganz cool aus.
Okay, das wäre für mich, glaube ich, das könnte ich mir auch. Ich habe die SV Meppen-Urne gesehen.
Ja, das ist auch schön.
Auch ein bisschen kitschig. Bisschen.
Ja, schön.
Nein,
ist so.
Sag doch
so. Aber
ey,
wenn man ein krasser Fan ist, so, warum nicht? Von daher, das finde ich gar nicht schlecht. Okay, der nächste Punkt. Wir waren, also wir können so viel erzählen von der Besichtigungstour, das war echt gut, dass wir das vorher gemacht haben. Wir waren in den Trauerräumen drin.
Mhm.
Da ist so, ich habe das schon oft miterlebt, dass es halt dann irgendwie die große Friedhofshalle war, direkt am Friedhof. Und es ist sehr groß, es ist auch wieder sehr kirchlich gehalten ganz oft. Ist da auch der Trend, dass man eher in die individuell gestalteten kleineren Trauerräume geht, wo man einfach viel mehr unter sich ist, was vielleicht nicht so mega groß wirkt und so ein bisschen intimer?
Also man muss dazu sagen, unsere Trauerräume sind ja für die Abschiednahme praktisch, also für am offenen Sarg die Aufbahrung gemacht. Der etwas größere Raum, den ihr gesehen habt, da können wir 30 Personen natürlich auch mit Stühlen unterbringen. Also man könnte auch da die Trauerfeier machen.
Mhm.
Wird eher weniger gemacht, muss man ehrlicherweise dazu sagen, weil dann immer noch die Kapelle auf den Friedhöfen genutzt wird. Was bei uns viel ist, ist eben die Abschiednahme am offenen Sarg. Das wird zum größten Teil bei uns gemacht und nicht in diesen Kabinen. Also es sind eher Trauerkabinen auf den Friedhöfen, kleine schlauchige Kabinen, wo dann der Verstorbene eben drin ist. Und davon wird immer mehr abgesehen, weil die Leute wollen erstens sich setzen. Das haben wir auf dem Friedhof, haben wir nicht die Möglichkeit, dass die Personen sich wirklich zu dem Verstorbenen hinsetzen können.
Ja,
wir haben
müssen sich
Stühle.
Setzen, weil sie vielleicht
genau,
auch nicht mehr
müssen
so.
Sich ja. setzen. Rollstuhlfahrer zum Beispiel ist auch super schwieriges Thema, dass die dann auch einfach mal an den Sarg ran können. Und das ist bei uns, ihr habt es gesehen, einfach wohnlich gestaltet. Wir können ganz viel dekorieren, wir können viel Blumenschmuck aufbringen. Man hat einfach eine gewisse Möglichkeit, an den Verstorbenen ranzutreten und da auch einfach Zeit zu verbringen. Und das soll es sein. Abschiednahme bedeutet einfach ganz viel Zeit miteinander noch zu verbringen, die man jetzt gerade noch eben hat, den Abschied so schön wie möglich zu gestalten und das ist in unseren Räumen einfach besser möglich als zum Beispiel auf den Friedhöfen. Von daher wird die Abschiednahme selbst am offenen Sarg bei uns mehr gemacht als auf den Friedhöfen, aber letztendlich die Kapelle wird trotzdem noch genutzt für die eigentliche Beerdigung und Trauerfeier dann. Ne?
Ja, man hat ja auf dem Friedhof, wenn man da, also ich war zum Glück erst einmal auf einer Beerdigung, so relativ junge Familie noch.
Ja.
Also bei uns, da sterben nicht so viele. Ne? Dreimal auf Holz. Da war das halt so, du stehst auf dem Friedhof mit ein paar Leuten und dann fahren halt die ganze Zeit Leute mit Fahrrad rum und dann kommt da noch einer mit der Hake und macht noch irgendwie einen Garten sauber. So. Ich fand das nicht schlimm so.
Mhm.
Und ich war auch cool damit und ich wusste auch, das war meine Oma, wusste auch, dass die auch damit cool ist. So.
Ja.
Die hat auch nicht darauf bestanden, dass ich einen Anzug trage, mein Opa schon. Ich habe keinen getragen, weil Oma ist ja ihr Tag in dem Moment, ne?
Ja.
So, Das war ganz, ganz ulkig, aber ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute das halt auch nicht wollen, dass sie eben in so einer Intimsituation den ganzen Trubel, der dieser Alltag, der ja trotzdem noch drumherum läuft, da halt irgendwie dann ja mit Thema wird von dieser Beerdigung, dieser Bestattung. Darum kann ich mir natürlich, also klar, ist doch super, wenn es dann so Rückzugsräume gibt, ja, oder dann nochmal beim Bestatter, dass man da dann...
Ja, und auch einfach das so ein bisschen Schritt für Schritt zu bearbeiten. Das ist ja auch wirklich Trauerarbeit, ist ja auch Arbeit, ne? Und dann wirklich so die erste Anlaufstelle ist erstmal hier unser Büro, unsere Beratungsräume. Der nächste Schritt ist dann eben in unseren Trauerräumen Abschied nehmen. Da ist so ein bisschen die Vorbereitung, okay, und dann ist der nächste Punkt, wir gehen auf den Friedhof, ne? Dass man das so ein bisschen auch als schleichenden Prozess einfach mitmacht. Ich glaube, das ist einfach eine gute Möglichkeit auch.
Ich habe also wenn ich mal nicht mehr da sein sollte. Vorstellung jetzt, 2020.
Ja,
ist
auch, es wird auch jetzt konserviert. Ja.
Genau.
Ich schreibe auf.
Also ich habe gehört, es gibt die Möglichkeit, wenn man sich einäschern lässt, falls ich mich einäschern lassen würde und nicht nochmal geklont werden möchte, gibt es die Möglichkeit, dass man die Asche zu einem Diamanten presst.
Ja.
Habt ihr sowas schon mal gemacht?
Ja, haben wir schon. Haben wir echt schon oft gemacht, muss ich dazu sagen.
Ist das
ja
richtig teuer?
Nee, ist gar nicht teuer.
Was hat dich für so einen Diamanten zu investieren?
Ja, weil, also in meiner weltherrschaftlichen Dynastie in meinem Kopf ist es, du hast eine Schatulle, wo die gesamte Familie, Uropa, Urenkel in so einer Diamanten Schatulle, alle nebeneinander in so Diamantenform dann nebeneinander.
Die finde ich nicht ganz so scheiße, die Idee.
Okay. Ja.
Und dann machst du daraus eine Kette und immer wenn ein Familienmitglied heiratet, wird größer und immer wenn ein Familienmitglied heiratet, kann die quasi die gesamten Urahnen um den Hals tragen.
Ah,
das ist gruselig, aber auch cool.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als mir das eingefallen ist.
Okay, nein, haben wir schon oft gemacht und es ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, muss aber wirklich in die Familienkonstellation passen. Wir benötigen nicht die ganze Asche, 300 Gramm reichen tatsächlich, aber in der Regel wird alles ein...
Wie groß ist dann der Diamant? Oder
genau, hängt von der Presszeit ab. Also umso länger der Diamant gepresst wird, umso größer ist dann der Stein hinterher.
Okay.
In der Regel wird 3 Monate gepresst und man hat.
Was?
Ja, genau. Das
ich dachte, ist so eine Hydraulikpresse irgendwie wie bei Maschinenbauer. Drunter schmeißen, draufstampfen, fertig.
Nee, es braucht echt schon seine Zeit. Ist trotzdem wirklich schön und wie gesagt, es muss in die Familie passen. Wenn man jetzt, wir hatten vor kurzem zum Beispiel eine Nichte, die Tante ist verstorben und es gibt einfach auch keinen mehr. Ne? Also sie ist irgendwie alleine und hat gesagt, wozu ein Grab? Ich bin eh nicht so der Friedhofsgänger und von daher, ich mache das mit einem Diamanten. Dann habe ich meine Tante immer bei mir und muss mich nicht um ein Grab kümmern oder so. Das wäre eh nicht so ihr Ding gewesen. Und da hat das total gut in diese Familienkonstellation gepasst. Und wir haben die gesamte Asche eingeschickt und daraus wurde eben der Diamant gemacht und somit hat man hinterher ja auch kein Grab. Kein Grab, keine Grabpflege, kein Steinmetz, keine Blumen, keine große Beerdigung, man muss nichts planen. Und dann ist es im Umkehrschluss eigentlich fast der gleiche Preis.
Ich finde es eine coole.
Habe ich dich überzeugt?
Passt. Ja, also ist konserviert. Ja.
Jetzt müsste aber noch ein bisschen DNA damit rein, damit man vielleicht doch nochmal klonen kann.
Eine Haarsträhne.
Eine Haarsträhne?
Geht eine Haarsträhne, reicht das?
Ich habe bis dahin keine Haare mehr. Das ist bis dahin sind die Haare alle weg.
Böses Thema, Lena. Wenn er seine Kappe nämlich abnimmt, dann... Nein, aber vielleicht ist es in 50 Jahren geht es mit einer Haarsträhne, von daher.
Ja, also ja, wir können tatsächlich auch Haare nämlich einschicken und daraus einen Diamanten machen. Ja, geht. Krass. Aber wir können auch in deinen Aschediamanten eine Haarsträhne mit einarbeiten lassen.
Was nicht alle geht.
Lena, wenn wir jetzt so hören, das ist halt viel individuell gestaltet alles. Wir haben auch gerade gesehen, die Trauerräume kann man dann so wie derjenige oder der Verstorbene quasi gelebt hat, was für ein Typ da war, kann man halt das ein bisschen naturmäßiger machen. Ein bisschen. Man kann ein Motorrad, hast du gesagt, mit reinstellen. Ja. Man kann vielleicht auch die Stadionatmosphäre schaffen, wenn es halt irgendwie echt ein Fußball Mann war. So, bestimmt. So, ich bin bei der SVM Meppen Urne. So, und ist es denn so, hast du Angst, dass vielleicht irgendwann mal so die großen Riesenbestattungsunternehmen kommen, irgendwie, dass man so franchise-mäßig macht, dass es nur noch irgendwie ein paar große Marken gibt und die nachher einfach über die Masse das irgendwie machen und da geht nur noch der Katalog, sei es Print oder digital, auf und man kann sich dann halt irgendwie das Fußballbestattungserlebnis buchen etc. Und es sind eben nicht mehr diese familiengeführten oder dann halt übernommenen kleinen Bestattungshäuser in Anführungszeichen, sondern es wird halt viel größer, unpersönlicher und irgendwie auch individuell in dem Sinne, dass es einfach ein Riesenangebot vielleicht einfach gibt an verschiedenen Themen, die man buchen kann.
Ja, es ist halt auch eine riesen Branche, ne? Da steckt ja auch Geld, muss man ja auch ehrlich dazu sagen.
Also ja, wird das kommen?
Gibt es schon muss man auch dazu sagen, wenn wir so in Richtung Großstädte gehen, klar gibt es das schon, da kann man einfach Deko-Pakete nur noch buchen. Ne? Also es wird einem vorher gezeigt, okay, wollen Sie grüne, blaue oder rote Dekoration haben, so ungefähr.
Ja.
Da geht, glaube ich, manchmal auch so dieses wirklich persönliche ein bisschen flöten. Aber ich glaube oder ich merke auch, der Trend geht ja immer mehr zu dem Persönlichen. Ne? Also vor 20 Jahren haben wir ja locker nicht so dekoriert, wie wir es jetzt machen. Da war das gar nicht möglich, dass man ein ganzes Büro irgendwo hintottet oder das Motorrad mit auf den Friedhof nimmt und in die Kapelle stellt oder weiß der Teufel was. Ne? Also es geht ja eigentlich gerade jetzt in diese Richtung und eigentlich ist es ja auch unsere Aufgabe, das aufrecht zu erhalten und in den Beratungen zu sagen, nein, ist nicht schlimm, wir können ruhig den Whisky hinstellen. Er war Whisky-Liebhaber, warum nicht? Bringen Sie ruhig auch seinen eigenen mit, ne? Und ich glaube, solange das umgesetzt wird und wir die Angehörigen auch dazu anspornen oder denen die Angst zu nehmen, dass das vielleicht irgendwie übel aufstoßen könnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid ja da auch dann wahrscheinlich irgendwo so eine Art moralische Instanz, wo ihr sagt, nee, das ist jetzt nicht pietätlos.
Genau, nein, und das ist wirklich so. Die Leute fragen, kann man das denn auch so machen? Geht das denn wohl? Ne? Also das ist so die Standardfrage in unseren Beratungsgesprächen, wenn wir mit einer Idee kommen, weil wir irgendwie raushören, ne? Er war halt irgendwie Liebhaber in irgendeine gewisse Richtung.
Er hatte gerne Whisky getrunken und war Alkoholiker, deswegen ist er hier. Schade, okay, das ist genau.
So wie mit dem Motorrad.
Das Feingefühl sollte man natürlich haben.
Ja. Ich sollte das auf jeden Fall nicht machen.
Wir ermutigen natürlich dann dazu. Ne? Und ich glaube, das macht auch schon noch der größte Teil der Bestatter. Und in diese Richtung soll es gehen und ich glaube, das tut es auch.
Ja, das finde ich ja, das ist ehrenwert, das ist geil, aber so, wenn ich mir das betriebswirtschaftlich irgendwie mal angucke und ich habe da keine Ahnung von, aber das ist so eine Milchmädchenrechnung, wenn ich weniger Beratung machen muss, weil die Leute das einfach alle ankreuzen und ich danach einfach mein Schema F drüber lege, ist das ja eigentlich
schlecht.
Warum ist das schlecht?
Ja, es ist natürlich schlecht, wenn erstens geht ja auch einfach ein gewisser Teil der Persönlichkeit weg.
Ich meine nur so einfach, wenn man einfach mal nur aufs Cash guckt.
Ja, dann ist das natürlich einfacher.
Aber da macht es die Masse. Ne? In solchen Betrieben, die eben auch so groß sind, da macht es einfach die Masse. Und da ist es besser, schnell und viel abzuarbeiten, als sich eben die Zeit für jeden Einzelnen zu nehmen, weil dann würden halt hintenrum welche wieder flöten gehen.
Ja, klar.
Ne? Und da ist es die Masse. Das habe ich hier nicht. Ich bin ja eher ein kleines Unternehmen im Gegensatz zu den wirklich Großen. Und hier kommt es auf jede einzelne Person an, wenn man das auch so sagen darf. Das ist ja auch einfach so. Und jeder Einzelne ist hier natürlich auch wichtig. Und für mich ist nicht die Masse wichtig, sondern es ist wichtig, dass es hinterher schön geworden ist, dass ich gutes Feedback bekomme und ich glaube, das ist dann wichtig und dann läuft alles andere von alleine, weil dann ist es eine Mundpropaganda, dass der eine dem anderen erzählt, wir waren da und da und das war toll, das hat uns gut getan, ne, die haben sich Mühe gegeben und das ist auch so umgesetzt, wie wir es wollten oder uns ermutigt und das steht hier bei uns im Vordergrund.
Ich habe gerade einen ganz absurden Vergleich im Kopf gehabt, der überhaupt nicht zusammenpasst.
Ja, aber teil es mit uns.
Ich wollte gerade sagen, das ist so wie bei Schlachtbetrieben. Das eine ist eine Massenabfertigung, wo für den einzelnen Charakter eines Tieres überhaupt gar keine Zeit genommen wird. Und das andere ist halt wirklich so auf dem Biohof, so man wertschätzt das mehr, man weiß, okay, das funktioniert.
Ja. Also wie man hier
der Vergleich ist absurd, aber
wie man
ist
hier die ganze Person vielleicht betrachtet, verwertet man das ganze Tier auf dem Biohof und macht wirklich dann, fühlt sich verpflichtet halt, so komplett alles zu verwerten, was das Tier hergibt. Ja, und hier ist es halt auch so, man guckt auch mal so, was hat er gerne gemacht.
Ja, genau, was das Leben in dem Moment hergibt.
Genau, was
hergibt, was können wir mitgeben, wie soll er in Erinnerung behalten werden, wobei anderen, wenn du ankreuzt, ich will jetzt rot, grün oder blau, so, dann hat das ja auch, also dann wird dem Menschen gegenüber ja auch keine Wertigkeit oder kein Respekt in der Form entgegengebracht, weil man das abarbeitet. Das
ich weiß, aber es ist halt
Eine Zahl, eine Nummer.
Genau, und dann aber so ehrenwert das ist, ne? Und ich bin bestimmt Fan davon, so, es sollte sich nicht ändern, aber es ist ja einfach, wenn man das einfacher machen kann, weniger Personal und einfach per Masse durchschieben kann, dann ey, das ist im Schlachthof genauso. Das ist einfach
Trend ist Gegentrend. Merkst du jetzt bei den ganzen Geschichten mit Turniers und sonst was, die Leute schreien halt nach Veränderung und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Veränderungen halt gehen. So, das funktioniert immer eine kurze Zeit, genauso wie dieser Turbokapitalismus in den USA. So, jetzt ganz weiter Themensprung, aber du siehst, es funktioniert halt jetzt auch nicht mehr.
Ja.
So, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und was ist da jetzt? Genau. Krawall und Remi-Demi. Und genauso hast du in jeder Branche, in jedem Business, bei allem, es ist einfach eine Wahrheit, der Trend hat den Gegentrend in der Tasche, das ist halt einfach so.
Ich finde es auch schön, dass das eben noch so persönlich läuft, von daher, es war jetzt nur so mal von wegen, wie sieht die Dings aus.
Genau.
Ich will einmal digital werden, ich habe einen Kumpel, der Steinmetz, und da geht es natürlich auch irgendwie um, was für einen Grabstein nimmst du. Witzigerweise oder passenderweise ist er auch noch Sohn eines Blumenhauses. Ja? Mhm. Das ist also, diese Kombination ist unschlagbar. Also wenn du Steinmetz und Florist zusammenbringen kannst und du kannst das komplette Grab ausstatten, ist, glaube ich, das ist schon ein Jackpot. Und er sagte, okay, wir können viel digital machen, gar keine Frage, den Printkatalog aufschlagen, ist auch irgendwie abgegrabbelt irgendwann und auch nicht mehr so cool, aber er hat dann irgendwann gesagt, Anni, ich möchte mal irgendwann eine große Ausstellung machen, weil er das Gefühl hatte und hat das auch bestätigt bekommen von Großhändlern, es war einer in Polen, der hat eine Ausstellung mit über, keine Ahnung, 100 Mustergräben und die Zahl derer, die da durchgegangen sind und dann direkt gekauft haben, lag bei 98%, also unfassbar, ein unfassbar hoher Prozentsatz derjenigen, die sich das angeguckt haben und sich dann direkt für was entschieden haben. Ja. So. Wie ist das bei dir? Hast du einen Katalog? Wie digital wirst du oder legst du schon ein Tablet hin mit 3D-Uhren? Oder ich meine, die Ausstellung ist wahrscheinlich groß genug, aber ja auch nicht riesengroß. Mhm. So, ne? Wie findest du den Spagat?
Genau. Also wir haben einmal ja die Möglichkeit, die Gespräche hier bei uns vor Ort zu machen, in unseren Beratungsräumen und haben
ihr geht ja auch raus.
Ist es wirklich so, die Leute kommen hierher und schauen sich die Särge live an, so wie ihr das gerade gemacht habt in unserer Sargausstellung, genauso wie die Uhren und alles andere eben. Kann angefasst werden, angeguckt werden, was meiner Meinung nach auch wichtig ist.
Geht dann schneller?
Das Entscheiden letztendlich? Ist unterschiedlich. Kommt von Familie zu Familie. Viele müssen auch noch Fotos machen und die in die WhatsApp-Familiengruppe schicken. Also das ist ja auch so. Aber klar, in den meisten Fällen ist es auch so, dass wir nach Hause fahren zu den Angehörigen und die Beratung da machen und dann haben wir einen Katalog mit, von uns selbst gestaltet, wo, glaube ich, die Bilder groß genug drauf sind, dass man es gut erkennen kann, hochwertig gemacht. Wir haben es tatsächlich mal mit einem Tablet versucht, muss aber dazu sagen, eine gewisse Generation, wenn ich so an meine Oma und meinen Opa denke, sind da überhaupt nicht mit klargekommen. Also dann ist das dann hin und her und dann ist das Bild weg und nochmal neu und das ist dann irgendwie alles so ein bisschen wuschelig gewesen.
Aus werbischer Sicht würde ich das auch absolut unpersönlich finden. Wenn du einen Sarg, der ein absolut haptischer Gegenstand ist, genauso wie eine Urne, durchs Wischen von JPEGs auf einem Tablet dir aussuchst, das ist was, das passt. Ich glaube, egal welches Alter, das passt im Kopf nicht zusammen.
Genau.
Du brauchst diese Haptik, du brauchst ein raues Papier, auf dem das gedruckt ist, dass du.
Ja, man muss es auch problemlos einfach mal rumreichen können. Ne? Ja, also wir haben das
Holzmuster irgendwie geht rum oder sowas.
Ja, genau. Also du kannst ja auch Furniere mittlerweile bedrucken. Also du könntest, wenn du es ganz groß spinnen würdest, könntest du als Sarghersteller einen Prospekt machen, wo du die Furniere auf den Furnieren quasi die Informationen druckst, das Ganze richtig geil gestaltet. Dann hast du schon diesen Wow-Effekt alleine, wenn du das öffnest und du weißt, wie es Furnier aussieht, wie sich's anfühlt. So würde ich voll gerne mal machen. Also wenn du einen Sarghersteller hast, fände ich super interessant.
Aber es ist schon so, dass die Leute das noch analog haben wollen, um durchzugucken. Ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken wie bei Mr. Spex, jetzt als einer von vielen kannst du dann deine Brille, also du machst ein Foto von dir und du kannst die Brille direkt aufsetzen. Wäre auch witzig, wenn du dich irgendwie in so einer Pose hinlegst.
Mit dem Sarg vermessen.
Und du wirst halt in den Sargmund reinmontiert. So. Ja. Weißt du, dann kannst du dann, also quasi hast du eine...
Kann ich sehen, wie ich dann drin liege.
Ja, cool. Warum denn nicht? So, du siehst, genau, richtig. Du liegst halt drin, machst die Augen zu und dann kannst du die Särge so nacheinander und du wirst halt reinmontiert. So wie... Ja. Wie passt das zu deinen Augen, irgendwie sowas?
Das wäre an Eitelkeit nicht zu übertreffen.
Ja, es wäre aber nur bei den Vorsorgen möglich, weil bringt nichts, wenn du dich siehst, aber eigentlich für deine Oma entscheidest.
Oma sitzt auf dem Sofa, Fotos von machen, hochladen, gleich gucken, pass die da rein, Maß übergeben.
Schick uns deine Oma und suchen dir einen. Oh Mann. Ui. Aber ich meine, so, wenn ich jetzt halt einer bin, der irgendwie seine Beerdigung plant und das irgendwie alles schon haben will und so, oder irgendwie sagt von wegen, ich mach das jetzt schon mal, damit ich die Last von den Angehörigen nehme, wenn es dann soweit ist.
Kann man ja hier hinkommen, sich reinlegen und ich mache ein Foto von demjenigen.
So, das ist auch mal ein Angebot. Ne? Aber das ist nicht so, dass da irgendwie so, dass du da irgendwelche super, also dass du irgendwo mal was mitgekriegt hast, was jetzt andere schon machen, wo du sagst, das geht schon in eine Richtung so, ich weiß nicht, ob das nicht bei aller Liebe zur Digitalisierung, ob das nicht irgendwie vielleicht noch einen Schritt
zu machen. Nein, also Tablet ist klar Thema, ne? Machen viele, das weiß ich auch, ist auch in Ordnung und das muss auch zu jedem Betrieb so passen, ne? Und wenn man das somit auch gut verkaufen kann, dazu beraten kann, ist das ja auch in Ordnung. Für mich war es irgendwie nicht so passend, für mein Team eben auch nicht und dann haben wir ziemlich schnell gesagt, nee.
Gibt es mal eben eine Gratis-Idee, die mir gerade eingefallen ist.
So ist Patrick.
ich glaube, die Digitalisierung ist eigentlich nicht das Drumherum, dieses Kaufen und Abwickeln, sondern vielmehr könnte ich mir das vorstellen, in so einer Halle, wie ihr die da habt, wo die aufgebahrt sind, dass du mit Beamer-Projektionen an den Wänden arbeitest, 360 Grad um dich rum, Beamer-Projektion und dann unterschiedliche Stimmungen da einspielen kannst. Du könntest von einem Kirschblüten Baum, eine riesen Wiese, irgendwo, du hast das Gefühl, du stehst da drauf und siehst, wie so Kirschblütenblätter so quer durchs Bild fliegen oder so.
Bisschen mit Gerüchen arbeiten.
Ja, oder ein Sonnenuntergang oder im Wald mit Wasser plätschern. Man könnte es noch weiter spinnen und sagen, man macht da eine 4D-Geschichte von und geht sogar mit Geruch in die Räume. Und also wenn du dann Fichtenwald hast im Umfeld, du sitzt quasi mit deinem Verstorbenen auf einer dreidimensional projizierten Installation in einem Wald, könntest du mit Fichtenduft noch arbeiten, dass die Leute halt das riechen, dass du eine richtige Experience da drum schaffst halt. Ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache und ich glaube, dass das in der Erstentwicklung auch mit überschaubarem Budget funktionieren könnte.
Dann mach die mal ran.
Würde aber, glaube ich, echt lange brauchen, bis die Leute das akzeptieren. Aber
das glaube ich gar nicht.
Meinst du nicht, dass du einen harten Weg gehen musst erstmal, bis die Leute das irgendwie akzeptieren?
Glaube ich nicht. Weil was du jetzt gemacht hast, ist, du hast dahinter in dem Raum, den ihr jetzt hergerichtet hattet, den wir gerade gesehen haben.
Foto in der Insta-Story.
Fotowände.
Ja, Foto in unserer Insta-Story.
Achso, ja, Foto in unserer Insta-Story, genau. Aber du hast da ja
eine Stellwand.
Eine Stellwand hintergestellt, die genau das ausdrückt. So.
Ja, genau.
Die Stellwand könntest du ersetzen, durch eine 360 Grad. Also es ist im Prinzip dasselbe, kommt nur halt viel, viel authentischer, echter.
Ja, mittlerweile technisch so technisch ausgereift, dass es halt echt krass ist. Ne?
Ja, genau. Gar kein Problem.
Ja. Stimmt. Ja, also in 5 Jahren oder was?
Ja.
Cool.
Ja, man weiß ja nie, wo Patrick setzt die Reise hingeht.
Ey, wie passt denn dann das Bestattungsbranche, hätte ich fast gesagt, die Bestattungsbranche auf Facebook, Instagram und Co.?
Super unterschiedlich, total interessant. Also es gibt ja echt so den einen oder anderen, der wirklich alles zeigt. Wir sind ja eher so, wenn man sich das mal bei uns anschaut, egal ob Facebook oder Instagram, wir sind ja bei beiden mittlerweile vertreten. Wir zeigen eher so Dekoration, was wir so gemacht haben, was hier so im Alltäglichen so ein bisschen läuft, aber schon auch immer noch in einer gewissen Feinart, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt so den einen oder anderen, dürft ihr gerne mal bei mir auch reinschauen, der zeigt wirklich alles, alles, was er so macht. Und das ist schon cool, wenn man sich dafür interessiert und super interessant auch, aber ich glaube, das trifft auch nicht jeden Geschmack.
Der nächste TikTok-Account, den es geben wird, ist nicht der Anwalt, sondern der Bestatter.
Der Bestatter. Ey, mach dir keine aufgeschlagene Bibel auf den Grabstein, sondern einen PlayStation-Controller.
Und dann siehst du so einen Verstorbenen mit so einer Sonnenbrille, so nailed it.
Ja. Aber trotzdem finde ich es ein wichtiges Thema. Auch,
Sack-Life. Ja, Sack-Life, genau. Sack-Life. Ja.
Ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema, dass wir bei Facebook und Instagram vertreten sind, eben um halt auch wirklich die jungen Leute mit diesem Thema zu konfrontieren, zu zeigen, ne, wir sind ein Beruf, der ist alltäglich, der wird benötigt und macht auch ihr euch eure Gedanken oder sprecht zu Hause mal darüber, weil es ist einfach wichtig und letztendlich weiß jeder, dass es uns irgendwann auch treffen wird, ne? Ja, es darf nicht so ein Tabuthema sein,
genau,
was es lange Zeit war, ne? Und es bricht langsam auf und das ist eben doch das Wichtige.
Und ich glaube, gerade da ist eine geile Nische noch, also eine relativ große Nische, weil wie gesagt, das Thema einfach irgendwie jeden betrifft, aber eben mal zu zeigen, was gibt es für verschiedene Uhren, die man nehmen kann und dann eben selbst bemalen und so, dass man das halt einfach, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da eben Instagram, Pinterest vielleicht auch irgendwann, ich meine, das ist natürlich super zeitaufwendig alles oder so, aber wenn man da wirklich investiert, da so ein paar Sachen macht.
Aber Pinterest wäre in der Tat auf jeden Fall eine Plattform, wo sowas ankommen würde. Das ist mega
eine Inspirationsquelle. Ja, einfach auch nach Bestattung suchen. Kannst du dir dann auch mal als
Pinnwand. Die Leute gucken nach Hochzeiten. Warum die Leute gucken
genau, warum
nicht
nach Bestattung?
Ja,
genau. Ich habe gestern nach Ordnung in der Garage geguckt, nach Lifehacks. So, warum denn nicht von wegen, wie kann ich meine Urne gestalten?
Hast du nicht.
Habe ich.
Bei Pinterest?
Ja.
Okay.
Ich mache sowas. Ich habe auch irgendwie ungefähr 8 Pinnwände.
Und jetzt hast du ein Brett gemacht, wo du die Deckel mit einer Schraube an das Brett gemacht hast, damit du die Gläser da unten mit Schrauben eindrehen kannst.
Nee, das hatte ich mal ausprobiert. Das finde ich extrem blöd.
Ja, das machen viele.
So ein Ding, wo ich meine Winterreifen stapeln kann.
Oh.
Ist gar nicht schlecht. Aber back to
Bestattung.
Back to Bestattung. B2B. Moment.
B2B.
Da ist jetzt was geworden. Ja. Ich habe den Faden auch verloren jetzt. Ich bin jetzt irgendwie bei Garagenordnung jetzt hängen geblieben. Das stehe ich jetzt an.
Das ist jetzt
okay. Ärgerlich. Wir haben noch ein paar dumme Fragen rausgesucht. Mhm. Vielleicht, das ist auch ein guter Abschluss eigentlich. Okay. Ich habe noch eine Masterabschlussfrage, aber so ein paar dumme Fragen. Nimm die nicht zu ernst. Du hast die vielleicht mal gehört.
Der Blick schon so. Okay, was kommt jetzt?
Wie fühlt es sich an, Geld mit dem Tod von Menschen zu verdienen?
Nicht schlimm. Weil letztendlich muss man auch ehrlich sagen, ich bin ein Unternehmen wie jedes andere auch, das muss funktionieren. Ich will meine Mitarbeiter fair bezahlen, letztendlich muss auch ich davon leben, ist einfach so. Und ich glaube, ja, jeder Bereich macht letztendlich seinen Verdienst damit und das ist hier eben auch so. Anders würde es nicht gehen. Ich kann nicht kostenfrei arbeiten,
klar.
Von daher muss ich mindestens kostendeckend arbeiten.
ist man irgendwann abgehärtet, um nicht zu sagen abgestumpft?
Nein, sollte man nicht sein. Kann mit Sicherheit passieren, sollte man nicht sein. Weil ich glaube, wenn man einfach irgendwann nicht mehr menschlich ist, ist es nicht gut. Dann kommt es auch nicht an und dann ist man auch irgendwie falsch. Ja.
Was ist das Ekligste, was du je machen musstest?
Was ich je machen musste?
Im Bezug auf deinen Job.
Ja.
Ach dann, das ist gar nicht so schlimm.
Nein, also klar, nicht jeder Verstorbene ist in guter Verfassung, in guter Lage.
Hattest du mal eine Wasserleiche?
Ja, klar. Genau, also es gibt vieles, was einfach unschön ist. Letztendlich muss es aber auch gemacht werden und es ist eigentlich auch nur für den Moment schlimm, muss man auch ehrlich sein. Und dann ist es einfach so, dass man seinen Teampartner anguckt und sagt so, Augen zu und durch, muss jetzt gemacht werden, nützt halt nichts. Derjenige hat sich auch nicht ausgesucht. Mhm. Ne? Also wenn man halt irgendwie ja einsam in seiner Wohnung stirbt und erst nach 3 Wochen im heißen Sommer gefunden wird, ja, und dann
Flüssigkeiten, Gerüche,
ja, Körperflüssigkeiten, alles, ne? Das ist einfach so, das ist nie schön und das ist schon so ziemlich das Ekligste, Schlimmste, Unangenehmste, was ich erlebt habe und immer wieder erleben werde wahrscheinlich.
Ist das nämlich eine Chance, auch so ein bisschen Würde zurückzugeben?
Ja, total, ne? Das dann auch einfach und auch vor allem für die Angehörigen, dass wir diese Aufgabe abnehmen und die Räume sauber hinterlassen, ne? Und da jetzt nicht sagen, so unsere Arbeit ist getan, indem wir den Verstorbenen da rausholen und alles andere können sie machen.
Also macht ihr auch wirklich diese Tatortreiniger?
Ja, in einem gewissen Maße können wir das machen, wenn es irgendwann ans Extreme geht, wie zum Beispiel Messi-Haushalte auflösen, da sind uns dann irgendwann die Hände gebunden, das können wir nicht mehr, genau, gehört nicht zu unserer Aufgabe, aber da haben wir die Leute, die wir aktivieren können, die wir empfehlen können für die Familien und sagen, so rufen sie da an, die machen das gut, ne?
Aber wenn jetzt jemand in seinem Haus auf dem Teppichboden 2 Wochen gelegen hat, schön im Sommer, so, dann reinigt ihr auch den Teppichboden.
Oder dann reinige ich da gar nicht, dann packe ich einen blauen Sack und versuche das irgendwie einzupacken
oder
und bringe das weg. Da kann man
ja,
nicht
oder
mehr viel
so,
reinigen.
Das meine ich, aber
das also muss dann raus.
Ihr versucht den Angehörigen, die dann vielleicht zur Haushaltsauflösung zu kommen, nicht unbedingt.
Nein.
Also die gucken lieber auf ein bisschen Estrich, was freiliegt, als auf den Fleck
auf den
Boden.
Genau, ja, genau. Das ist schon, ne? Ja.
Gibt es neben der Altersvorsorge auch eine Bestattungsvorsorge?
Ja, genau. Wichtiges Thema, sollte man immer machen. Bietet, glaube ich, fast jeder Bestatter auf jeden Fall auch an.
Also bezahle ich dir 30 Euro im Monat?
Bitte?
Bezahle ich dir 30 Euro im Monat und dann ist meine Beerdigung bezahlt?
Oder wie? Kannst du? Du zahlst
mein Fitnessstudio-Abo jetzt kündigen und das
lieber da reinstecken.
Das ist eine sichere Nummer.
Genau, also du zahlst letztendlich nicht an mich. Wir sind im Bestatterverband und arbeiten mit der Treuhand AG zusammen. Okay. Das ist praktisch ein treuhänderisches Konto, was für dich dann angelegt wird. Und du kannst bestimmen, entweder zahlst du, wenn du es gerade über hast, 2.000, 3.000 Euro ein oder du machst das monatlich. Also es wird von dir praktisch verwaltet.
Ja.
Kriegst regelmäßig einen Kontoauszug darüber. Aber ja, klar, wichtiges Thema. Du kannst zu Lebzeiten deine Beerdigung natürlich planen und kostentechnisch auch eben absichern.
Cool, das waren meine dummen Fragen. So dumm waren die gar nicht.
So dumm waren die gar nicht.
Nee.
Ich habe mit voll schlimm gerechnet.
Echt? Was wäre das Schlimmste, was wir hätten fragen können?
Nix. Was ist die dümmste Frage, die du je gehört hast in deinem Beruf?
Musst du nicht. Finde ich, also, das ist so ein Thema, das ist für mich, also, ich komme jetzt auch in ein Alter, wo man über Tod nachdenkt, mit 30. Nein, aber das ist.
Ja.
Das ist ein Thema, das ist immer weit weg von einem.
Mhm.
Ja, so. Aber ich glaube, dass man da relativ früh schon drüber nachdenken sollte, weil es kann halt jederzeit einfach, man sagt das immer so salopp, du kannst ja jederzeit von einem Bus überfahren werden.
Ja.
So, das kann halt, also, ne, das ist so dieser Ekel, das ist, so viele Busse fahren im Emsland nicht, sorry, also ehrlich.
Ja, stimmt, da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass höher, dass du von einer Kuh überrannt wirst oder so.
Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man das so 1-2 Leuten erzählt hat, ne, damit die vielleicht schon mal wissen, was man sich vorstellt, damit die nicht im Dunkeln tappen.
Ja, weil ich wüsste zum Beispiel, also meine Eltern sind jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man sagen würde, oh, demnächst so, ne? Aber wenn ich weiß und da einfach mal so salopp drüber bei einem Bier gequatscht hat, aus einem dummen Gag entwickelt so und dann kommt da mal so ein Thema raus so, dann weiß ich ja schon, wie die ungefähr ticken.
Genau.
So, weil wenn ich später da stehen würde und nichts, nie darüber gesprochen hätte.
Ja, ist schwierig.
Dann würde ich da stehen und denken so, ey, egal wie ich es mache, ich mache es falsch. Ich weiß ja gar nicht so.
Genau. Ja, und vor allem, es ist viel zu entscheiden, es ist echt viel, das fängt zwar bei der Beerdigung an, also sprich Sarg oder Urne, aber das endet dann auch wirklich einfach beim Musikwunsch, welche Trauerkarte, welcher Spruch, christlich, nicht christlich, das sind so viele kleine Feinheiten einfach, die besprochen werden müssen und wenn man dann ein grobes Grundgerüst einfach schon mal vorab weiß, so hätte er es wirklich gewollt, dann kann man auf alles andere einfach auch aufbauen.
Wäre es nicht clever, wenn man ein Online-Formular macht, wo die Leute das zu Lebzeiten alle schon eintragen können?
Haben wir nicht wirklich online, wir haben aber einfach wirklich so eine Liste, so einen Vorsorgevertrag nennen wir es letztendlich, den kann sich jeder hier kostenfrei abholen und für sich eintragen, da ist wirklich alles abgefragt.
Erst öffnen, wenn ich gestorben bin, draufschreiben und dann.
Genau, also da ist wirklich alles aufgelistet, was wir im Sterbefall wissen müssen, was entschieden werden muss und das sollte man auf jeden Fall machen.
Cool.
Und natürlich jemandem darüber Bescheid geben, wo das liegt und dass man das gemacht hat, ne? Bringt nichts, wenn man es macht und keiner weiß es.
Stimmt.
Ja.
Mit dem Sparbuch weggeschmissen.
Ja.
Liebe Leute da draußen, es ist manchmal ein hartes Leben und es gibt Themen, über die spricht man nicht gerne so über Bestattungen. Aber das solltet ihr machen. Abschlussfrage. Du warst zu sehen in einem Video, Gründen in deiner Region. Die Region war da das Emsland. Warst einer von den Protagonisten, die da erzählt hat. Und du hast auf eine Frage geantwortet und die Frage würde ich dir auch mal gerne stellen. Warum überhaupt gründen? Also im Sinne von, warum den Betrieb hier übernehmen und sein eigenes Ding draus machen. Warum?
Ja, unabhängig sein, seinen Arbeitsalltag selbst gestalten können und vor allem seine Vorstellung in seinem Berufszweig durchzusetzen. Ne? Also einfach das zu machen, worauf man Bock hat.
Ich glaube, das ist das Größte. Ja. Also das ist, glaube ich, der größte Punkt, warum man sich selbstständig macht. Einfach um seinen Scheiß so, wie zu man machen. Den im Kopf hat, ja, genau. zu machen.
Ohne immer irgendwie abnicken lassen zu müssen von oben oder so. Also das war immer
und
so
man
das,
wird auch erst erfolgreich, wenn man die Kohle nicht als Anreiz nimmt,
nee, um sich selbstständig genau, zu machen. Darf man auch nicht.
Nee, ja. Dann funktioniert es.
Ja, ist wichtig, ist ein wichtiger Punkt, klar, es muss alles irgendwie abgedeckt sein. Ja. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen.
Gut,
aber
wenn guter, du guter Businessplan ist safe, ja. Ne? Also sollte man machen, gar keine Frage. Realistisch, aber
ja.
Okay, cool.
Ja.
Ich bin ein Stück erleichtert, muss ich sagen. Also das ist so ein Thema, also wie gesagt, ich habe mich da, glaube ich, schon mehr mit beschäftigt als andere vielleicht, ne? Aber ich finde es gut, dass man da so locker dran gehen kann.
Mhm. Sollte man auch. Es gehört zum Leben dazu. Ist einfach so. Wir planen alles. Jeder Geburtstag, jede Hochzeit wird geplant. Warum nicht auch die Beerdigung?
Ja, es gibt andere Kulturen, wo die viel lockerer damit umgehen und ja. die Leute sogar zur Familienfeier nochmal wieder aus der Gruft holen.
Ach, ob das
in Mexiko,
muss.
Ja, muss nicht, natürlich nicht. Aber okay. Oder wo der Staat, weil die Mieten bezahlt sind, einfach vor die Haustür gesetzt werden. Auch alles, ich erzähle kein Blödsinn.
Ich möchte nicht durch die Lingner Straßen getragen werden nochmal. Darauf verzichte ich. Aber die Urne ist ganz cool. Lena, vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke. Ich hoffe, wünscht man Erfolg? So, ich
doch, klar.
Hoffe, die Leute.
Unternehmerischen Erfolg wünscht
ja,
man.
Ja, genau. Mhm. Ich hoffe, die Leute sterben weiter.
Und dass du gesund bleibst und das lange machen kannst.
Danke, danke. Das hoffe ich für euch auch.
Das war das Rabauken-Duett mit Lena Like, Bestatterin vom Bestattungshaus Efkin in Meppen. Wenn ihr Fragen habt, dann ruft doch mal an. Ich habe das Gefühl, dass sie abnimmt und euch weiterhilft.
Gerne, gerne.
Alles klar. Viel Spaß und tschüss.
Tschüss.